Ich mache mal mit meinem weiter. Ja. Mit dem Schädigen. Das Schädigen ist jetzt das Stichwort. Ich muss mal vielleicht richtig nochmal ein bisschen anheben. Wie ist das mit dem Schädigen? Bei der Sowjetunion, wenn man, oder beim Ostblock, wenn man sagt, naja, da haben sie deren Feinde beherbergt und quasi Subversion gefördert. Da ist Schädigen ein richtiges, handfestes Ding. Aber wenn ich jetzt denke an, ja, meinetwegen das Beispiel von vorhin, die Türkei, es gibt türkische Staatsbürger, die Kurden sind, die bei uns Asyl kriegen. Ist jetzt die Türkei geschädigt dadurch? Ja, man merkt, da muss man ein wenig vorsichtig sein, gleich mit der Wirkung zu kommen. Erst einmal ist es eine Stellung, die Deutschland gegenüber dem Rest einnimmt. Und insofern ist diese ganze Asylpolitik, also ein anderer Staat ist nicht gleich geschädigt oder geschwächt, wenn man irgendeinen Flüchtling von dem aufnimmt. Und es ist auch nicht so, dass bloß Deutschland das macht. Das machen auch andere Staaten. Aber es ist eine Selbstdefinition dieses Staats. Der sagt, ich bin einer, der gehört zu denen, die beurteilen in der Welt, wie es zuzugehen hat. Ich bin einer von denen, der sagt den anderen Staaten, wie es richtig ist und wie es verkehrt ist. Da wirft sich einer in eine Positur. Ich bin Messlatte, ich bin Vorbild. Nach meiner Weise hat es eigentlich zu gehen. Mehr als die Botschaft ist es zunächst gar nicht. Die Botschaft ist dann natürlich gleich eine ganze Menge, wenn man denkt, in welches Verhältnis sich so ein Staat zu anderen setzt. Da passt wieder das Amerika-Beispiel, das wir jetzt schon zweimal strapaziert haben. Ich muss den Inhalt nicht nochmal sagen. Da überlegt man sich schwer, ob man amerikanischen Staatsbürgern Asyl gewährt, weil man sich mit dem Staat anlegt, wenn man sagt, wir halten euch für verkehrt. Gegenüber fast allen anderen Staaten des Globus nimmt sich Deutschland das raus. Das heißt für die anderen jetzt nicht gleich, dass sie jetzt eine Klasse weniger wert sind oder so, sondern es heißt halt, dass sie sich diese Missbilligung bieten lassen müssen, wenn sie den diplomatischen Verkehr wegen der Asylgewährung nicht abbrechen wollen. Merkt ihr, es ist gar nicht so viel erstmal. Aber das ist es dann, diese Zuweisung von ihr seid richtig beziehungsweise ihr seid verkehrt. Und wenn Deutschland das jetzt im großen Stil macht mit dieser Herbstaktion, dann macht es noch mehr als bloß, was es immer macht mit der Asylgewährung. Denn wenn wir jetzt über das Asyl geredet haben, haben wir ja eigentlich bloß das abstrakte Prinzip erläutert. Das Neue hat ja ein bisschen einen weitergehenden Inhalt. Das Neue heißt ja nicht nur, ja, wir gewähren Asyl, wenn dieser oder jener bei uns anklopft und dann wird halt ein Asylverfahren durchgeführt und vor Richtern geprüft, ob der Asylgrund anerkannt werden soll. Sondern jetzt haben sie ja was Neues gemacht. Jetzt haben sie aus der Lage, die Susanne hat vorhin gesagt, missliche Lage, dass immer mehr kommen, dass die üblichen Methoden der Abschottung immer mehr brutalisiert worden sind, dass sie jetzt in den letzten 2-3 Jahren eine Großkatastrophe nach der anderen mit Hunderten und Tausenden Toten im Mittelmeer hatten, dass sie dann auf der Balkanroute jetzt dann diese erstickten Menschen in den Lastwagen gehabt haben, dass also ja die Katastrophen zunehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die europäischen Partnerstaaten sich an europäische Vereinbarungen, eigentlich an europäisches Gesetz immer weniger halten. In der Situation zieht die deutsche Regierung, macht die deutsche Regierung eine Wende. Die Wende heißt jetzt nicht von totaler Abschottung zu totalem Reinlassen, sondern die Wende heißt, dieses Flüchtlingsproblem kann man nicht mehr oder wollen wir, auch das ist wichtig, die hätten natürlich auch sagen können, wir machen weiter wie bisher. Dieses Problem wollen wir nicht mehr klein handeln. Wir wollen es zu einem großen Tagesordnungspunkt der europäischen und der Weltpolitik machen. Und auch da merkt man wieder, das kann nicht jeder Staat. Das kann Liechtenstein nicht und das kann Ungarn nicht. Ungarn will es natürlich auch gar nicht. Aber Ungarn wird sich auch blamieren, wenn es sagen würde, ich mache das zum Thema der Weltpolitik. Deutschland sagt, wir können das, und es hat viel Bedeutung in wir können das. Wir können das nämlich als Land verkraften, dass wir jetzt erstmal, nachdem kein Mensch, also kein Staat in Europa, sich mehr an die Regeln hält, dass wir erstmal alle nehmen, die unterwegs sind. Und uns nimmer drum kümmern, durch welches sichere Drittland sie gekommen sind und wer schon mal wieder das Registrieren unterlassen hat. Wir können das im Sinn von, wir können das verkraften. Wir sind ein Land mit einem Staatshaushalt, mit einer Infrastruktur, mit funktionierenden kommunalen Behörden. Wir können tatsächlich 1 Million in einem Herbst unterbringen. Wer kann das noch? Das ist die eine Seite von, wir können das. Und das zweite ist, wir können das zum weltpolitischen Thema machen. Das können die anderen nicht einfach ignorieren. Und dazu gehört auch eine gewisse Statur von einem Land. Und insofern ist jetzt das, was ich angefangen habe mit dem Satz, das ist erstmal bloß eine Selbstdefinition und eine Art Notenverteilung an die anderen. Ja, ist es ja bloß. Ist es dann im nächsten Schritt, wenn Deutschland eine Flüchtlingspolitik im großen Stil draus macht, wirklich eine Ansage, wir wollen das Problem in Europa und überhaupt anders geregelt kriegen? Insofern bleibt es nicht bei der Selbstdefinition, sondern es wird richtig Politik draus. Es wird Politik draus in dreierlei Hinsicht. Die eine Hinsicht ist die EU. Eigentlich ist Deutschland mit der Bereitschaft, bis dato, ja, Kanzlerin sagt, das Asylrecht hat keine Obergrenze, bis dato also vorerst unbegrenzt viele, die anrücken, auch aufzunehmen. Mit dieser Bereitschaft stellt sich Deutschland in Europa hin, und sagt, dann haben wir auch das Recht darauf zu bestehen, dass die Partnerstaaten sich diesem Problem stellen. Das muss man immerhin denken, das ist ein Hammer, weil die Partnerstaaten haben eigentlich den Standpunkt, sie haben das an den Außengrenzen oder sie ignorieren die Durchreise der ganzen Mittelmeerflüchtlinge durch Italien, sie schauen einfach nicht gescheit hin. Und jetzt sagt Deutschland, nein, dem Problem muss man sich stellen. Also da folgt jetzt richtig, das ist jetzt Imperialismus der harten Art. Das ist nicht mehr Imperialismus der Definitionen und der Notenverteilung, der Wertigkeiten. Sondern das ist, man setzt in Europa durch, dass das ein Thema ist, dem die anderen sich stellen müssen, die sich ihm gerade nicht stellen wollen. Für einen Teil der europäischen Staaten ist glatt die deutsche Bereitschaft, wir nehmen sie alle, ein materieller Sachzwang, das Problem nicht mehr ignorieren zu können, weil diese Bereitschaft, wir nehmen sie alle, die Flüchtlingsströme erstmal richtig hat anschwellen lassen. Weil diese Bereitschaft den anderen die Ströme ins Land holt, die sich vorn reinlassen und hinten wieder rausschicken müssen und dazwischen müssen sie die Eisenbahn organisieren. Und wenn Deutschland dann eines Tages, war ja dann in den mittleren Septembertagen der Fall, naja, jetzt waren es wirklich zu viel, also es sind an einem Tag 100.000 gekommen oder was, jetzt waren es wirklich zu viel, dann haben sie schnell die Grenzen dicht gemacht. Na, was war? Sofort staut sich's in Österreich zurück, dann macht Österreich die Grenzen nach, ich weiß nicht was, Slowenien, Ungarn dicht, sofort staut sich's dort. Die Fähigkeit Deutschlands, sowohl als Magnet zu funktionieren für Flüchtlinge, wie als die Macht, die sagt, so, jetzt kommen Sie, so, jetzt ist die Tür zu. Bringen Sie die Partnerstaaten selber in die Notlage, das Problem anders angehen zu müssen, als Sie es wollen. Nach der Seite der Staaten, die gar nicht betroffen sind, wo die Flüchtlinge nicht hinwollen und wo sie nicht durchreisen, ist dieser materielle Sachzwang nicht zu haben. Das ist ein bisschen das Problem der gegenwärtigen deutschen Organisation einer neuen europäischen Flüchtlingspolitik. Klingt zunächst alles ganz pragmatisch, so nach dem Muster. Wenn Europa schon offene Grenzen hat, Schengen-Raum, Es gibt keine Grenzkontrollen unter normalen Umständen zwischen den Partnerstaaten. Wenn Europa schon offene Grenzen hat, dann muss es auch eine gemeinsame Asylpolitik haben und das schließt ein. Eine gemeinsame Definition von Asylgründen, eine gemeinsame Definition von sicheren Herkunftsländern, aus denen wir keine Asylanträge annehmen. Und es schließt ein, eine gemeinsame Finanzierung des Grenzschutzes, eine gemeinsame Finanzierung und Einrichtung der Hotspots, ja, also diese Erstaufnahmezentren in Süditalien, in Griechenland, an der bulgarischen Grenze, im Osten. Es schließt ein die gemeinsame Finanzierung des Grenzschutzes und die deutsche Forderung, es schließt ein, dass die Flüchtlinge dann auch in Europa auf die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden. Übrigens auch noch ein schöner Hinweis auf, um die Flüchtlinge geht es dabei, also um die Wünsche der Flüchtlinge geht es dabei am allerletzten. Ja, wer will schon nach Estland? Von denen, die da anrücken. Ja, die kriegen gesagt, nein, fliehen hierher, Schutz in Europa, das geht vielleicht schon, aber wo ihr meint habt, dass ihr hin wollt, so geht es nicht. Europa verteilt euch. So, das ist, klingt ganz pragmatisch und formell, ja. Es braucht diese gemeinsamen Regelungen. Aber man muss mal denken, was für ungeheurer, was für gewaltiger europapolitischer Fortschritt mit dieser pragmatischen Regelung verbunden ist. Es ist der Übergang dazu, dass die europäischen Mitgliedsländer nicht mehr die souveränen Herren ihrer Grenzen sind. Jetzt denk mal, was haben sie noch, die Staaten? Ja, ihr Geld haben sie schon abgegeben, das ist vergemeinschaftet. Die ganze Wirtschaftspolitik ist sowieso vergemeinschaftet. Jetzt ist die Hoheit über ihre Grenzen und über ihr Volk und über ihr Militär. Das sind so die Resthoheiten, die es überhaupt gibt. Die Felder, die nicht europäisch, politisch europäisiert sind. Die Hoheit über die Grenzen europäisieren, das ist schon eine weitgehende Auflösung von Staat. Und dann steckt ja mit dem, alle müssen Flüchtlinge annehmen, da steckt noch was anderes drin. Es ist auch die Hoheit, staatliche Hoheit der Mitgliedsländer darüber, wer zur Bevölkerung des Landes gehört, in letzter Instanz wer zum Volk gehört, fällt nicht mehr in die Hoheit dieser Länder. Und das ist ein Angriff. Die Ungarn machen ja vor, was das für ein Angriff ist. Die Ungarn sagen, wir sind ein christliches Land, wir brauchen die Moslems nicht. Wir wollen die nicht. Jetzt sagt ihnen Europa, nein. Wer zu Europa gehört, wird ganz anders definiert, als ihr euch das denkt. Und wer zu Europa gehört, gehört auch zu Ungarn. Ja, diese Lektion wird ihnen beigebracht. Da wird, fast möchte man sagen, es wird der erste Moment von europäischem Volk ausgerechnet an den Flüchtlingen in Kraft gesetzt. Also insofern merkt man, Flüchtlinge reinlassen, klingt alles furchtbar human, ist es ja auch. Ne? Aber die ganze Humanität hat eine ungeheure politische Bedeutung. Der letzte Punkt in der Europapolitik, der damit verbunden ist, ist auch noch sehr wichtig, nämlich die Flüchtlinge für die sich alle europäischen Mitgliedsländer verantwortlich fühlen müssen. Kommen irgendwo her. Sie sind Produkt von falschem Regieren anderswo und Produkt von Weltunordnung, die es so gibt. Von Kriegen, Bürgerkriegen, zerstörten Weltregionen. Europäische Länder, entweder weil sie klein genug sind oder weil sie mit sich selber genug zu tun haben. Länder, die nicht gut funktionieren, in Not, in Krise, kommen von sich aus nie drauf zu sagen, ich beurteile, ob in Eritrea richtig regiert wird. Jetzt kommt Deutschland und sagt, wir machen eine europäische Flüchtlingspolitik und ihr müsst die Lasten davon, die Finanzlasten für den Schutz der Außengrenzen, die Finanzlasten fürs Aufnehmen der Flüchtlinge, ihr müsst es alles mittragen. von wir machen euch Partnerstaaten, wir machen euch von der Weltunordnung per Flüchtling mit betroffen. Und dann müsst ihr aber auch daran interessiert sein, dass die Weltunordnung in Ordnung kommt. Richtig, Partnerstaaten, die von sich aus überhaupt nicht die Statur und die Potenzen haben und hätten und deswegen auch das Vorhaben gar nicht haben, imperialistisch als Weltordner aufzutreten, werden über das Betroffen gemacht werden von den Lasten reingezogen in einen europäischen imperialistischen Standpunkt des Weltordnens. Also auch nach der Seite muss man erstmal sehen, das sind gewaltige Projekte, die mit den Flüchtlingen angepackt werden. Zwei schnelle Erweiterungen und dann machen wir wieder Pause zum drüber reden. Ich bin jetzt immer noch bei der großen Überschrift, bei dem Proklamieren einer Selbstauffassung, dass wir die Richter von allem und jedem sind, bleibt es nicht. Daraus wird Politik, die erste Hälfte war jetzt, daraus wird Europapolitik. Und zwar gar nicht, also ganz mit ganz großen Weiterungen. Zweitens, daraus wird noch eine andere Politik, die ist vorhin schon angesprochen worden, nämlich man definiert mit dem Recht, das man sich erwirbt, weil man doch so viele Flüchtlinge aufnimmt. Erobert man sich den Anspruch, alle Stationen, die die Flüchtlinge durchlaufen, selber mit Aufgaben, mit Definitionen, mit Anforderungen zu belegen. Da kommt jetzt das hin, was vorhin gesagt worden ist. Da kriegen die Länder auch außerhalb der EU lauter Bestimmungen durch die deutsche Flüchtlingspolitik. Das ist ein ursprungsnahes Aufnahmeland. Jordanien, die Türkei. Jenes ist ein Transitland. Jenes ist ein Zielland. Wieder ein anderes ist ein sicherer Drittstaat. Ja, solche Kategorien. Wer bringt die in die Welt? Und wer kann dafür sorgen, dass die was gelten? Ja, Deutschland, die deutschen Außenpolitiker reisen in die Türkei und sagen, wir machen jetzt mal euch mal Verhandlungen drüber, dass ihr mehr von den Flüchtlingen behaltet. Dafür gibt es Geld, dafür wird Wiederaufnahme des Beitrittsprozesses, der ja total storniert worden ist, in Aussicht gestellt. Dafür wird der Erleichterung des Visumsverkehrs in Aussicht gestellt mit den Türken. Gabriel reist nach Jordanien, schaut sich das größte Flüchtlingslager an, stellt fest, was da nötig ist und verteilt Aufgaben. Die Jordanier sollen dies tun, die Amerikaner, die das ganze Schlamassel ja produziert haben, sollen gefälligst mehr zahlen zur Finanzierung der Flüchtlingslager und so weiter. So tritt Deutschland auf und weist anderen Staaten Funktionen zu und drängt darauf, dass die Funktionen auch erfüllt werden. Dabei ist ein Punkt vielleicht wichtig. Es sind wieder zwei Paar Stiefel. Ob ein Staat sagt, weil ich so gut bin, weil ich die alle aufnehme, weil ich mir die Lasten aufbürde mit den Flüchtlingen, deswegen habe ich das Recht, darauf zu drängen, dass meinetwegen die Amerikaner mehr zahlen für die jordanischen Lager. Das kann ein Staat schon sagen. Und dass er das Recht hat, kann er sich zuschreiben. Aber ob das für die Amerikaner was bedeutet, hängt nicht daran, dass die Deutschen die Flüchtlinge aufnehmen, sondern hängt daran, was Deutschland ansonsten an weltpolitischem Gewicht gegenüber dem amerikanischen Partner auf die Matte bringt. Dasselbe mit der Türkei. Es ist immer, der Kampf um die Rechtsposition ist eine Sache. Wie viel Gewicht man diesem Recht geben kann, ist eine Sache, die hängt von dem Recht, das man sich da selber zimmert, überhaupt nicht ab, sondern es hängt ab von der Macht, die ein Staat ist. Deswegen auch an der Stelle nochmal eine Erinnerung an die Leute, die quasi an das Ganze ein bisschen humanistisch rangehen und sagen, na endlich regiert mal die Moral. Auch die müssen merken, ihr Freude darüber, dass die Moral regiert, kommt ganz und gar daher, dass die Moral den Staat ergriffen hat. Ohne die Macht, die hinter der Moral steht, wäre doch die Moral ein Witz. Jeder Katholik kann sich mit dem Papst darüber verständigen, dass man mit Menschen, die fliehen, besser umgehen sollte. Aber was folgt daraus? Nur wenn eine entsprechende Macht dahinter steht, folgt was draus. Dann folgt aber auch das draus, was die Macht verlangt. Ja, es ist wichtig, dieser ganze Punkt. Es ist alles ein sich weltpolitische Rechte anmaßen, was wir hier haben mit den Flüchtlingen. Und das Gewicht, das man dem gibt, hängt wirklich auch an der Zahl der Flüchtlinge, die man aufnimmt. Aber es ist und bleibt bloß eine Rechtsposition. Und was sie materiell wert ist, was ihr, aus ihr wirklich folgt, folgt nicht wegen dem Recht, sondern wegen der Macht und der Gewalt, die ein Staat aufbringt oder eben nicht aufbringt. Deswegen weiß die Frau Merkel auch, dass mit der Öffnung der Grenzen und der Bereitschaft, die Flüchtlinge aufzunehmen, das Problem nicht bewältigt, sondern eröffnet ist. Sie sagt, da braucht man langen Atem, um in Europa zu einer gemeinsamen Regelung zu kommen, um die Türken und die sonstigen Anrainerstaaten für eine konstruktive Mitarbeit in der Flüchtlingsfrage zu gewinnen. Und last not least, ja, der offene Übergang zum Imperialismus. Wir müssen, weil so viel Flüchtlinge kommen und weil wir so viel einsetzen und weil aber auch klar ist, dass wir nicht jeden Menschen auf der Erde, dem es schlecht geht, aufnehmen können, müssen wir uns die neueste Stellungnahme der Regierung um die Fluchtursachen kümmern. Ja, das ist ein schöner Fall. Da ist einmal eine linke Parole von der Regierungsbank angeeignet worden. Muss man sehen, wenn man zurückdenkt, Fluchtursachen bekämpfen, das war mal, übrigens hier, die organisierte Autonomie aus Nürnberg, ja? Das waren die, von der die Susanne vorhin gesagt hat, die bleiben immer noch stehen auf dem Standpunkt, die Abschottung ist Politik und reinlassen ist nationale Selbstlosigkeit, die man diesem Staat unmöglich zutraut. Die sagen, die Heuchler demaskieren. Heuchler im Sinn von, die lassen sie doch gar nicht rein. Ne? Und die haben immer noch in der Unterzeile Fluchtursachen bekämpfen. Wenn sie genau hinhören, jetzt müssten sie merken, jetzt ist die Merkel offenbar ihrer Partei beigetreten. Die sagt Fluchtursachen bekämpfen. Was ist der Unterschied? Die Linken haben mal gemeint, Fluchtursachen bekämpfen ist den großen westlichen Staaten den Vorwurf machen, ihr seid doch schuld an den Flüchtlingen. Ihr habt doch Lebensbedingungen oder politische Chaosverhältnisse erzeugt, die dazu führen, dass die Menschen abhauen müssen. Fluchtursachen bekämpfen war mal quasi eine Parole des Anti-Imperialismus. Ihr mischt euch überall rein und produziert überall Verhältnisse, die nicht mehr auszuhalten sind. Das war Fluchtursachen bekämpfen. Jetzt kommt unser Entwicklungshilfeminister, unser Außenminister, die Kanzlerin selber, Fluchtursachen bekämpfen. Ja, was heißt das jetzt, wenn es die Regierung übernimmt? Wenn es die Regierung übernimmt, heißt, wir müssen überall für solche staatlichen Verhältnisse sorgen, damit dass die Menschen nicht abhauen. Das heißt dann wirklich, wir müssen uns einmischen, wir müssen unsere Macht einsetzen, um in Libyen, wird es geschrieben, um dort wieder einen Staat hinzuschaffen, den wir doch kürzlich erst weggebombt haben. Ja, auch das ist so ein Ding. Man muss immer als Kritiker der Weltordnung, muss man immer vorsichtig werden, wenn man auf einmal in der Zeitung das liest, was man gestern als Weisheit zu verkünden gemeint hat.
So, aber es ist doch dann gut, wenn sich die Regierung auch der Position annimmt und wenn Deutschland auch noch ein bisschen Macht hat, gute Verhältnisse auf der Welt.
Ja, du hast jetzt mich unterbrochen. Also ich wollte gerade bloß den einen Satz noch fertig sagen. Ich wollte gerade sagen, inzwischen liest man in den Zeitungen, der Westen hat doch den Gaddafi weggebombt. Und jetzt haben sie den Salat. Ja, das haben wir auch irgendwann mal gesagt. Stimmt ja auch. Bloß, wenn die sagen, dann ist es ein ganz neuer Ton, weil das ist dann der Ton, dann benutzt, dann entnehmen wir dem Chaos den Auftrag, mit unseren Machtmitteln dort einzugreifen. Und die Rivalität der dortigen Mächte, ja, uns unterzuordnen. Jetzt kommt der Einwand. Der Einwand heißt, ja, ich sag's nochmal laut, na, ist doch bestens, wenn die Staaten auch noch für die Ordnung sorgen. Die dann so beschaffen ist, dass die Menschen nicht mehr weglaufen müssen.
Ja, merkt man halt. Erstens,
das ist schon der Übergang zu Krieg. Ja, dann muss man aber auch den Bürgerkrieg meinetwegen in Syrien oder in Libyen beenden. Wie kann man das überhaupt machen? Das ist der Einstieg in, da muss man mit der überlegenen Gewalt hin. Und zweitens, und was macht die überlegene Gewalt dann? Die schafft dann ihre Ordnung. Das übersetzt sich nie mehr rückwärts in so befriedigende Lebensverhältnisse, dass kein Mensch mehr Lust zum Fliehen hat. Ist doch dann was ganz was anderes. Es ist in Syrien der Übergang zu, da muss man noch viel entschlossener rein, als es die beteiligten Mächte bisher tun. Deutsche Politik im Augenblick, also richtig, die Deutschen an Syrien ganz offensichtlich machen ja jetzt den Übergang, weil wir die Flüchtlinge aufnehmen, haben wir ein Interesse und eine Verantwortung in Syrien. So, und jetzt ist erstmal natürlich der deutsche Standpunkt nicht, wir schicken die von der Leyen mit ihrer Truppe hin, sondern der deutsche Standpunkt ist erstmal, wir verurteilen erstmal alle die, die dort einwirken. Ja, man tritt weltpolitisch auf und sagt, dieses Land ist eine einzige Fluchtursache. Und damit mutet man den anderen in engagierten Mächten eine neue Definition der Lage zu. Oder man tritt gegen sie mit einer neuen Definition der Lage an. Andere Mächte haben dort ihre Interessen und ihre Feinde und ihre Parteien, die sie unterstützen. Keine der im Krieg involvierten Mächte sagt, eine einzige Fluchtursache. Der deutsche Standpunkt ist jetzt eine einzige Fluchtursache. Und es ist dann der Standpunkt, ein unproduktives Chaos. Man wirft den anderen vor, sie schaffen ja die Ordnung gar nicht. Warum? Weil sie engstirnige Nationalinteressen verfolgen, anstatt den Standpunkt der Stabilität der Welt selber sich zu eigen zu machen, den Deutschland vertritt. So, und dann, jetzt ist das als Standpunkt, ist es erkennbar. Was es bewirkt, ja, das ist jetzt wieder die nächste Frage. Die wird jetzt gerade ausprobiert. Steinmeier reist in den Iran, Steinmeier reist zu den Saudis und sagt, die sollen gefälligst beide einer politischen Lösung in Syrien sich zur Verfügung stellen. Und merkt, beide Parteien haben nichts als den Krieg in Syrien im Kopf. Die wollen dort keinen Frieden. Die wollen dort sich durchsetzen und den Gegner aus der Region vertreiben. Kommt die deutsche Politik und sagt so, ihr sollt jetzt gefälligst alle den Standpunkt einnehmen, hier muss mal eine Befriedung her. Und allein das ist ein Angriff auf all die Mächte, die dort beschäftigt sind. Wie weit der Angriff reicht, ist eine Frage der Entwicklung der deutschen und europäischen Politik in Bezug auf Syrien, das können wir jetzt gar nicht beantworten. Aber der Standpunkt ist es. So, jetzt mache ich mal eine Pause. Ich habe eigentlich bloß noch einen Gedanken in dem ganzen Komplex, den kann man vielleicht in der Diskussion unterbringen.